So, willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klima und Kohle, der Campus Talk. Heute wieder mit Christian Kamlott. Hallo Christian.
Hi Henrik, guten Tag.
Lass uns ein ganz aktuelles Thema mal aufgreifen. Ich denke, du bist genau der richtige Mann für das Thema und das mal beleuchten, nämlich Viessmann Wärmepumpen, Verkauf von mittelständischen Kompetenzen in andere Länder und so weiter und so fort. Eine sehr emotionale Diskussion, die im Moment läuft. Deine Expertensicht.
Das ist super spannend.
Ja. Du kannst da, glaube ich, einiges zu beitragen. Uff. Wie siehst du das? Also fangen wir mal an. Ist das eine kluge Entscheidung oder ist das die vielbeschworene Deindustrialisierung Deutschlands? Fangen wir mal ganz groß an.
Ja, also tatsächlich ist es aber gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde es gern aus, ich sage jetzt am Anfang des Gesprächs mal mindestens zwei Perspektiven beleuchten.
Ja.
Die erste Perspektive, so mein beruflicher Impuls. Du weißt, ich habe früher bei einer Investmentbank gearbeitet und da haben wir ja genau solche Deals eingefädelt und darin beraten, nämlich Unternehmen zu verkaufen, oft mittelständische Unternehmen, an größere Konglomerate. Das war sehr typisch ist eigentlich, was da passiert ist. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich die Schlagzeilen vor ein paar Tagen gelesen habe, habe ich gedacht, ja, warum machen die das? Weil der Impuls, den bestimmt viele haben, vielleicht auch einige unserer Hörer ist, wieso steigt man denn eigentlich aus so einer Branche aus, so eine Boombranche, wo es jetzt gerade richtig losgeht und dann verkauft einer sein Unternehmen?
Genau.
Also aus einer Industrielogik heraus war das von der Familie Viessmann bestimmt eine sehr kluge Entscheidung, weil, das stand ja in allen Zeitungen, der Kaufpreis beläuft sich ungefähr auf 12 Milliarden Euro, das ist ja sehr ordentlich und eine Unternehmensbewertung, die basiert ja zunächst mal auf den in der Zukunft erwarteten Cashflows. Und ich glaube, jeder hier kann sich, ohne besonders tiefgründig darüber nachzudenken, ausmalen, dass im Wärmepumpenmarkt in den nächsten Jahren ein Haufen Cashflows fließen. Und man kann mit Sicherheit sich auch vorstellen, dass das natürlich ein paar interessierte Player auf den Markt rufen wird. Insbesondere natürlich große Unternehmen, die mit Vollgas in eine solche Industrie jetzt einsteigen. Die sagen, super, da kann man Geld verdienen. Da wird eine Verdreifachung der Umsatzerlöse kurzfristig erwartet. Jetzt geben wir mal Gas, steigen da voll ein. Voll einsteigen bedeutet Investitionen tätigen, Forschung und Entwicklung, da muss was vorfinanziert werden sozusagen. Und man braucht natürlich, ich sage jetzt mal so, produktive Firepower. Die müssen große Produktionskapazitäten hinstellen. Das sind ja Maßnahmen. Und alle gehen davon aus, ich auch, dass vor allem asiatische Player, China, Korea, da eine große Rolle spielen werden. Da darf man sich als deutscher Mittelständler ja durchaus fragen, werden wir da mithalten können? Werden wir diesen Pace, diese Geschwindigkeit, werden wir das erwidern können? Heute ist Viessmann ein tolles, angesehenes Unternehmen und vielleicht haben die Gefahr gesehen, dass sie in ein paar Jahren immer noch ein tolles, angesehenes Unternehmen sind, allerdings ein bisschen eine Nummer kleiner.
Ja.
Im Verhältnis zu den anderen. Und insofern war es sicherlich eine sehr, sehr kluge Entscheidung, im Prinzip auf dem Höhepunkt der Entwicklung beziehungsweise auf dem Höhepunkt der Erwartungen dieser Entwicklung auszusteigen. Weil mit Sicherheit ist jetzt der Preis am höchsten. Eine Firma wie Carrier, die hat natürlich auch die Firepower. Die wollte mit Sicherheit ein gutes Sprungbrett haben, um in diesen Markt einsteigen zu können.
Ja.
Und insofern war das aus einer industrielogischen und vielleicht vermögensmaximierenden Sicht mit Sicherheit eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Das ist Frage Teil 1 gewesen, glaube ich.
Genau, also wobei, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen erklären, so ein Deal mache ich ja nicht innerhalb von einer Woche. Also die Diskussion, die wir jetzt haben mit Verbot der Wärmepumpen oder dieser fossilen Heizung ab 2024, da habe ich jetzt ja letztens schon mal eine Folge zu gemacht oder eine Sendung. Das ist jetzt an die Presse geraten, das wird vorher natürlich schon vordiskutiert und auch Industrievertreter, die gut vernetzt sind und Fiesmann ist sicherlich sehr gut vernetzt, auch in die Bundespolitik, wird da vorher schon erfahren haben, in welche Richtung das Wirtschaftsministerium denkt und arbeitet. Aber trotzdem kommt er nicht, oh, jetzt gibt es nur noch Wärmepumpen als die vermeintlich einzige Lösung für Heizung. Also wir müssen sofort verkaufen und dann verkaufe ich meinen Unternehmensanteil. Sondern das ist ein Deal, den bereite ich ja monatelang vor, oder?
Also absolut richtig, Henrik. Also das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Und das haben die Medien, weil es vielleicht auch nicht so interessant klingt, bestimmt ein bisschen weggelassen. Natürlich haben die sich nicht, nachdem da angekündigt wurde, so demnächst nur noch Wärmepumpen, gesagt, oh, dann verkaufen wir das Unternehmen. Und dann hat zufällig am nächsten Tag Carrier mit einem 12 Milliarden Euro Scheck vor der Tür gestanden und gesagt, so her damit. Ja. Du hast völlig recht. Ich würde schätzen, dass eine Transaktion in dieser Größenordnung mindestens einen sechsmonatigen Vorlauf hatte.
Ja.
Da muss ganz, ganz viel davor passieren. Vielleicht, ohne dich oder die Hörer da irgendwie langweilen zu wollen, aber vielleicht lohnt es sich ja mal einen ganz kleinen Blick da drauf zu werfen. Was passiert da? Da werden normalerweise wird von einem Gesellschaftergremium die Entscheidung getroffen, es könnte klug sein, warum auch immer, uns von Anteilen zu trennen. Und dann kooperiert man in der Regel, vor allem in einer solchen Größenordnung, mit einer Investmentbank, beauftragt die und dann stößt die Investmentbank einen solchen Prozess an, Mergers and Acquisitions Prozess, M&A. Hm. Und dazu gehört zum Beispiel, das Unternehmen zunächst mal zu analysieren, anzuschauen, festzustellen, ob es, das ist so ein bisschen Bankersprech, exit-ready ist. Ob es überhaupt jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das Unternehmen zu verkaufen aus internen organisatorischen Gründen, aber natürlich auch aus marktlichen Gründen, die da eine Rolle spielen. Und dann wird eine Dokumentation vorbereitet, also zum Beispiel ein Informationsmemorandum, auf dessen Grundlage dann erste initiale Gespräche mit einem potenziellen Käuferuniversum geführt werden. Da wird mal so ein bisschen Appetit abgetastet und dann beginnt ein richtiger Prozess, wo unter Vertraulichkeit freilich diese potenziellen Bieter diese Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, analysieren, dann kommen sogenannte Q&A-Sessions, Fragerunden, dann gibt es unverbindliche Angebote in der Regel, mit denen dann, wenn sie interessant genug sind, in vielleicht einer kleineren Auswahl weiterverhandelt wird, solche Dinge. Und ja, das alles kostet wahnsinnig viel Zeit und deswegen habe ich eben gesagt, ich schätze mindestens 6 Monate.
Ja,
aber auch das hast du ja im Prinzip schon vorweggenommen. In der Regel sind Unternehmen in dieser Größenordnung gut verdrahtet und beschäftigen sich natürlich sehr intensiv mit den Märkten, in denen sie sich befinden. Und die Information wird die Familie Fiesmann nicht völlig aus dem Off getroffen haben, dass es demnächst einen Wärmepumpenboom geben könnte. Ja, damit werden die gerechnet haben und das war mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher Impulsgeber für diese Transaktion.
Ja, also ich, wenn man so ein bisschen in der Presselandschaft guckt, jetzt war vor allen Dingen in der FAZ, die ja auch eher konservativ, konservativeres Blatt ist, sagen wir es mal so, in dem Interview, wo dann der Fiesmann-Sohn sagte, ich glaube Maximilian Fiesmann, der dann sagte, das ist genau die richtige Entscheidung, ne, weil man halt mit diesem großen amerikanischen Unternehmen Carrier jetzt in dem Fall einfach eine viel größere globale Vertriebsplattform hat. Und ich weiß gar nicht, wie gut Fiesmann jetzt in Europa aufgestellt ist und vor allem auch im globalen Markt. Und was die noch sagen, die können jetzt von den amerikanischen Förderprogrammen profitieren, diese Inflation Reduction Act, mit dem die Amerikaner ja im Moment ihre klimaneutrale Energiebranche oder Produktionsunternehmen massiv subventionieren. Und da sind die Europäer auch ein bisschen neidisch, dass sie da keinen, also bisher zumindest noch keine Antwort haben. Und dass jetzt diese Förderung indirekt auch nach Deutschland fließen kann, was ja eigentlich für den Wirtschaftsstandort in dem Fall eigentlich ganz gut ist, dass wir da amerikanische Fördergelder mitnehmen können. Oder
ja.
Wie funktioniert sowas dann global?
Ja, also ich glaube, das ist sehr wohlwollend interpretiert, dass ein deutsches, in Zukunft Tochterunternehmen, dann ganz erheblich von diesen amerikanischen Fördergeldern profitieren wird. Ich muss zugeben, dass ich nicht ganz tief in der US-amerikanischen Subventionslandschaft drin stecke, aber ich gehe fest davon aus, dass auch die so durchdacht sind, und die Amerikaner sind ja in vielen Dingen, die sie tun, sehr, sehr patriotisch,
ja,
dass die schon sicherstellen, dass nicht arg viel von diesen Förderinstrumenten ins auch befreundete Ausland fließt.
Ja, na ja, klar.
Also ich denke, da wird es jetzt keinen warmen Geldregen amerikanischer Fördermittel in Hessen geben. Das glaube ich eher nicht.
Aber dennoch, also ich denke, dieser Zusammenschluss, der ist ja schon sehr positiv. Wir haben ja viele Unternehmen in Deutschland, die mittlerweile unter einem fremden Dach sind. Also KUKA ist, denke ich, immer so ein gutes Beispiel als Roboterhersteller, die ja mittlerweile zu einem Asiaten gehören.
Ja.
Wir haben das gehabt während des Zusammenbruchs der deutschen Solarproduktionsstandorte. Das hatten wir ja letztens noch in unserer Sonderfolge mal kurz angerissen. Die ja dann auch unter asiatische Herrschaft gekommen sind und dann dennoch pleite gegangen sind. Aber ist das nicht eigentlich Markt? Ich meine, umgekehrt auch die großen Deutschen, oder ich weiß nicht, ob man nur deutsch oder eher europäisch das vielleicht sehen sollte, suchen sich ja die guten Unternehmen im Ausland und kaufen sich da Kompetenz dann ein. Also eigentlich ist das doch normales Marktverhalten, oder nicht?
Ja, du, völlig richtig. Du weißt auch, dass meine Grundeinstellung immer sehr, sehr marktliberal ist und ich immer sage, man soll den Markt mal machen lassen. Dann wird es im Zweifelsfall sehr gute, oftmals optimale Konstellationen geben. Da werden sich vernünftige Gleichgewichte einstellen. Nur, und das ist eigentlich die Steilvorlage für das zweite Thema, was mir vorhin in den Kopf gekommen ist. Und das hat natürlich auch was zu tun mit dem, ich nenne das jetzt mal Forsch-Niedergang der deutschen Solarindustrie. Der Staat greift in Deutschland manchmal auf eine sehr merkwürdige Weise ein. Und das ist ja auch etwas, was jetzt beim Fissmann-Deal zu einigen Diskussionen geführt hat. Auch wenn wir beide, wie wir gerade gesagt haben, nicht glauben, dass das jetzt maßgeblich für diese Transaktion verantwortlich war. Ich glaube, der Markt, also der Staat sollte schon, wenn es notwendig ist, regulierend eingreifen. Aber natürlich außerordentlich durchdacht sollte er das dann tun. Und was wir hier sehen, ist ja oft sehr erratisch. Und das ist natürlich was Unternehmen, Unternehmer nicht so besonders vertrauensvoll oder vertrauensbildend wahrnehmen, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, das geht alles hektisch, schnell und ist nicht immer bis zu Ende gedacht, manchmal auf Kosten ganzer Industrien, Solarindustrie. Ja, da wurden mit aberwitzigen Fördergeldern Strukturen aufgebaut, die, das ist ja sehr ähnlich wie zu den Argumenten, die jetzt im Fissmann-Deal angebracht werden. Dann haben irgendwann die asiatischen, vornehmlich chinesischen Unternehmen gemerkt, Mensch, hier gibt's eine schicke Subventionskultur in Deutschland. Da werden Solarzellen verkauft ohne Ende. Den könnten wir doch welche verkaufen. Und die sind halt mit ganz anderen Produktionsrahmenbedingungen dort eingestiegen. Ich meine, da musst du nur mal die Personalkosten angucken und die Regulierung, die es dort gibt, ja, die ist halt ein bisschen sanfter.
Naja, klar.
Die konnten wesentlich günstigere Solarmodule anbieten, haben damit den deutschen Markt überschwemmt. Und genau das ist doch, was jetzt im Wärmepumpenmarkt erwartet wird. Hier gibt es einen zügigen staatlichen Impuls, Wärmepumpen müssen her, aber durch diese Geschwindigkeit, mit der diese Welle womöglich jetzt über uns rollen wird, sind selbst kerngesunde, riesengroße, ich sage jetzt mal so Flagship-Mittelständler wie Fissmann, gar nicht in der Lage mitzuhalten. Die werden einfach mit weggespült. Ja? Und vielleicht wollte sich das die Familie Fissmann auch ersparen. und hat gesagt, okay, wir können langfristig überhaupt gar nicht wettbewerbsfähig produzieren, wenn die Wärmepumpen alle aus China kommen. Am Ende ist es eine Wärmepumpe und den allermeisten ist es vielleicht gar nicht so wichtig, welches Logo davon drauf prangt, ob das jetzt ein deutscher Mittelständler war, der das hergestellt hat oder ein chinesischer Staatskonzern. Ganz ehrlich, das ist den allermeisten Leuten total egal, wenn der Preis stimmt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auch da jetzt tatsächlich mehrere Kommentare, Rückfragen. Also bei der Solarbranche, ich habe das ja damals mitgemacht, da war ich ja noch in der Solarbranche tätig. Wobei wir dann ja die Qualitätssicherer waren, gar nicht die Hersteller. Es war in der Boomzeit, damals waren die Produktionskapazitäten ja noch ganz, ganz andere. Konnte sie wirklich, etwas polemisch ausgedrückt, den Tisch blau anmalen und als Solarmodul verkaufen. Also weil einfach so ein irrwitziger Mangel war. Das ist heute nicht mehr so, auch wenn wir jetzt im Moment ein paar Lieferprobleme haben, aber das ist von der Kapazität was ganz anderes. Wir haben damals aber schon gesagt, noch bevor dann das EEG geändert worden ist und diese Fördermittel, diese Einspeisevergütung drastisch reduziert worden ist, was ja dann 2013 zu diesem massiven Einbruch der installierten Leistung geführt hat. Wir haben das ja innerhalb von 2 Jahren, also wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt, wir haben 2012 7,6 Gigawatt Photovoltaik zugebaut, 2013 nur noch die Hälfte und 2014 sind wir auf 1 Gigawatt runter oder 1,2. Also haben quasi den Markt innerhalb von 2 Jahren auf, ich sag mal, 20% reduziert. Das kann man nicht überleben. Und interessanterweise, das ist nur mal das politische Spiel. Im Moment wird dann auf das Wirtschaftsministerium und vor allem dann die auf die Grünen gehackt oder Habeck jetzt als Person. Die Regierung, die es damals auf den Weg gebracht hat oder zerstört hat, war halt die das Kabinett von Merkel mit der FDP. Also, ne, das darf man nicht vergessen. Das
ist natürlich, absolut.
Das ist keine parteipolitische Farbe, sondern es sind einfach politische Regierungsentscheidungen, unabhängig davon, wer jetzt in dem Moment was macht. Dennoch haben wir damals dann schon gesagt, als dann die Frage kam, welches Solarmodul soll ich denn kaufen? Made in Germany, das war immer so, ne? Man hat immer dieses Made in Germany. Und man sagt, kauft lieber einen Asiaten, einen großen Asiaten, denn der ist eher in 10 oder 15 Jahren noch am Markt, falls ihr mal Ersatzteile oder ein Tauschmodul braucht, als den deutschen Hersteller, weil die Qualität der asiatischen Module jetzt nicht schlechter war. Ganz im Gegenteil, sogar teilweise besser. Wir haben die etwas despektierlich, diese deutschen Solar- Modulhersteller mal so Laminierbuden genannt, weil die tatsächlich auch die Zellen haben die aus China gekauft. Die haben sie nur selber zusammengesetzt, so ein Modul, Glas drauf, Rahmen drum, fertig. Also das war keine Wertschöpfung. Das war ein Problem des Marktes damals, dass die Wertschöpfung gar nicht, weil die Wertschöpfungskette nicht komplett abgebildet war. Und das Solarmodul ist ein Massenprodukt. Also die Frage ist, brauchen wir eine Massenproduktion, können wir die in Europa überhaupt aufbauen? Und bei den Wärmepumpen, auch das ist ja keine komplizierte Maschine, sind wir nicht eher die hochtechnologisierten Know-how-Treiber oder haben wir Massenproduktion?
Ja, die Frage ist, kannst du das immer sauber voneinander trennen? Ich glaube, das eine ist ja dem anderen im Prinzip vorgelagert. Also, wenn es nicht die Produktion und die Erfahrung und den Impuls, hier damit Geld verdienen zu können, gibt, wird ja auch keiner dran forschen und Technologien verbessern. Ich glaube, es ist leichter gesagt als getan. Ja, dann machen wir hier die Hightech-Forschung. Produziert wird dann woanders. Das kannst du ja gar nicht so ganz einfach voneinander trennen. Der Impuls für Forschung, der geht natürlich immer davon aus, dass man da irgendeine Innovationsmarge abschöpfen kann. Und die musst du halt auch dann auch abschöpfen können. Ja? Und für uns als Deutsche darf man, ich denke, berechtigterweise die Frage stellen, geht uns durch solche Transaktionen langfristig technisches Know-how verloren? Und begeben wir uns damit in gewisse Abhängigkeiten? Das ist, glaube ich, die Gefahr. Ich meine, diese Abhängigkeit, die haben wir produziert in der Pharmaindustrie. Da unterhalte ich mal mit einem Arzt oder mit jemandem aus der Pharmaindustrie. Es werden hier keine Wirkstoffe mehr hergestellt in Deutschland, in Europa. Da sind wir im Prinzip von anderen Ländern wie China und Indien vollständig abhängig. Mhm. Ich meine, das sind auch noch ganz andere spannende Themen, die da auf uns zukommen. Heute ist Gas ein Riesenthema. Wenn es ein Antibiotikum ist, womöglich fühlt sich das noch unangenehmer an als nur ein kaltes Wohnzimmer. Ja?
Genau, ja, man sieht es ja bei den Fiebermitteln zum Beispiel für Kinder, ne? Da haben wir jetzt einen massiven Bedarf, weil es einfach, ne, es ist wirtschaftlich unattraktiv.
Ja, genau, absolut. Ja, ich habe mich neulich mit jemandem aus der Pharmaindustrie unterhalten, der sagt, wir werden ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir Fiebersaft herstellen würden, weil dieser Preis ist durch die Krankenkassen so krass nach unten verhandelt, dass es einfach ökonomisch keinen Sinn macht. Aber lass uns noch mal einen halben Schritt zurückgehen zur Ebenwelt. Das fand ich eigentlich ein ganz spannendes Ding. Du hast völlig recht. Hier darf man gar nicht mit dem Zeigefinger auf Grün und was weiß ich was zeigen, was die für eine schlechte Wirtschaftspolitik machen. Die gleichen Fehler wurden nämlich auch schon von schwarzer und gelber und alle möglichen farbiger Wirtschaftspolitik gemacht. Ich glaube, und das will ich noch mal unterstreichen, das Problem ist diese Unstetigkeit. Genau wie du das eben geschildert hast. Da wird auf einmal der Hahn so schnell wie es geht zugedreht und oder dann auch wieder aufgedreht. Und das führt eben zu Ungleichgewichten. Und das ist für Unternehmen sehr, sehr schwer, da mithalten zu können. Und ich finde es skandalös, wenn manchmal sowas gemacht wird und gar nicht weit genug gedacht wird, was dann mit deutschen Schlüsselindustrien unterwegs auch passieren kann. Das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und das ist politisch nicht gut gemacht. Und da müssen wir uns fragen, warum das so ist. Und ich meine, du kennst ja meine Meinung zu. Und der Grund ist, das ist der gleiche Grund, warum ich auch sehr stark für offene Märkte bin, weil wenn jemand den Markt reguliert, müssen wir uns ja fragen, wer ist das? Welche Person reguliert denn? Und am Ende sind es die Politiker, die regulieren. Und da muss man sich einfach nur die Frage stellen, wollen wir das? Finden wir das gut? Glauben wir, dass die Politiker, die am Start sind, heute oder gestern, dass das Menschen sind, die den notwendigen Weitblick haben, die wirtschaftliche zum Beispiel Erfahrung, die Ausbildung, den Hintergrund, um unsere Märkte regulieren zu können? Meine Antwort darauf ist nein.
Ja,
das können die nicht.
Was ich mich da auch noch frage, wir haben dann jetzt immer wieder diese deutsche Brille auf. Müssten wir nicht eigentlich die europäische Brille aufsetzen, damit wir uns auch behaupten können gegen die Vereinigten Staaten und gegen China? Denn also ganz ehrlich, Deutschland, ja, wir sind Exportweltmeister und, aber wir sind trotzdem ein kleines Land, ein rohstoffarmes Land mit hohen Lohnkosten, mit entsprechend hohen Steuern. Komplett anderes Thema, was man mal diskutieren könnte, wie und ob und was. Aber eigentlich müssten wir noch den europäischen Blick haben. Wir Europäer im internationalen Wettbewerb gemeinsam mit gegen die USA, mit gegen China, mit gegen Japan, mit gegen Indien. Das ist doch eigentlich die Augenhöhe, die wir haben. Und sicherlich ist Europa nicht so vereinigt wie die Vereinigten Staaten. Aber dennoch müssten wir da eigentlich einen gemeinsamen Weg finden, unter Berücksichtigung natürlich der Unterschiede in den einzelnen Mitgliedsländern. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber das müsste doch eigentlich der Weg sein, dass wir es immer europäisch versuchen
natürlich zu regeln
und nicht deutsch.
Natürlich, da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Und wir verheddern uns als Europäer oftmals in klein-klein. Und ich meine, da lachen Ausländer über uns Europäer, über unsere Regulierungswut. Ja. Ja. Und da werden teilweise im Ausland Witze drüber gemacht, also im nicht-europäischen Ausland. Und die großen Themen, so hat man manchmal den Eindruck, wie du gerade ansprichst, die sind gar nicht ganz oben auf der Agenda.
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, mit so vielen Ländern einen Konsens zu finden. Das ist nun mal dieses sehr starke föderale System. Da haben die Amerikaner, obwohl die ja auch dann ihre Bundesstaaten haben, aber die sind alle etwas enger geführt und haben quasi einen Kopf. Das haben wir ja so nicht. Was ich gut finde, ne? Also ich denke, dieses demokratische Ansinnen ist wichtig, denn ich weiß nicht, ob das chinesische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell das ist, was wir anstreben sollten. Wir haben lange dafür gekämpft, dass wir da stehen, wo wir stehen. Und ich denke auch, ein europäisches Sozialsystem ist attraktiver als ein chinesisches, unabhängig jetzt von der wirtschaftlichen Entwicklung, die China im Moment mitmacht. Also von daher, das ist immer so eine Gratwanderung. Man guckt immer auf die Nachbarn, ein bisschen neidisch. Im Nachbarsgarten ist das Gras immer grüner, aber ist es vielleicht gar nicht. Es ist vielleicht nur grün angemalt. Das, wenn wir mal in dem Bild bleiben.
Ja, wenngleich, ich glaube schon, wir befinden uns in einer unglücklichen Entwicklung in Europa. Du nennst als Beispiele Länder wie China, aber auch USA, wo der, ich sag jetzt mal, Autokratieanteil natürlich wesentlich höher ist als bei uns in Europa. Das manifestiert sich in den USA durch eine zentrale Führungsfigur, aber logischerweise auch in solchen Ländern wie China. Aber bei uns passiert ja nicht nur, also bei uns ist es nicht nur so, dass wir halt eine kleinteiligere Demokratie sind. Unsere ohnehin wesentlich kleinteiligere Demokratie zersplittert sich ja gerade.
Ja, ja.
Das ist ja super interessant und so ein bisschen auch bedenkenauslösend zu beobachten, wenn man sieht, ich meine, Länder wie die Niederlande und Belgien, die sind da uns vielleicht ein paar Tage voraus. Das ist ja schon ein Glücksfall, wenn es da zu irgendeiner Mehrheit kommt. Da bestehen die Parlamente aus zig Parteien, die alle mini kleine Anteile haben. Keiner hat wirklich was zu bestimmen. Und dann finden die sich zu lauter Kompromisskoalitionen, die am Ende, wir sehen es ja schon an einer Dreierkombination, das ist ja in den anderen Ländern noch viel verschärfter teilweise, die am Ende so viel Kompromisse untereinander machen und von ihren Positionen hergeben, dass überhaupt nichts Schlagkräftiges und Profiliertes mehr passiert. Das ist eigentlich eine ungute Entwicklung, glaube ich.
Ja, genau. Du kriegst quasi nur noch den Durchschnitt von allem und damit aber diese vielbeschworene Mitte, wie jetzt also CDU, SPD ja immer in den letzten Jahren denn propagiert haben, dann entstehen natürlich an den Rändern auch Lücken, die gefüllt werden. Und es fehlt, wie du sagst, es fehlt so ein bisschen das Profil, der Schwerpunkt, den man setzen kann. Und man kriegt es einfach überhaupt nicht umgesetzt. Wobei tatsächlich, jetzt rutscht schon in so eine politische Diskussion ab, ne? Ja, weg von der Wärmepumpe. Dennoch, ich glaube, wichtig zu verstehen in dieser Diskussion, denn auch wenn man jetzt so Presse und Medien verfolgt, das wird alles sehr emotional, sicherlich auch politisch getrieben geführt. Und dann auch die Presse hat natürlich ihre entsprechenden Interessensgruppen, die sie bespielt. Die
wollen Schlagzeilen und wollen Profil zeigen.
Klar. Man merkt den Zeitungen ja doch schon an, wer die Zielgruppe, weiß ich, der FAZ, der Zeit, vom Spiegel, von der Taz oder so ist. Ne? Also deswegen, da muss man da auch, glaube ich, alles mal ein bisschen pragmatisch sehen. Dennoch, also wenn wir nochmal ganz jetzt zurückkommen zu den Wärmepumpen, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dann am Ende alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, denn wir sind jetzt ein Land, aber wenn du dir die Entwicklung in unseren europäischen Nachbarländern anguckst, also von jetzt in Skandinavien, die viel weiter sind bei der Wärmepumpe, obwohl es kälteres Klima dort hat.
Das ist interessant.
Okay. Ja, also die Norweger sind bei einer Quote, ich glaube, von 60-70%. Ich müsste gleich mal schnell nachgucken.
Wow.
Also, okay. Also deswegen das ganze Thema Wärmepumpe mit, oh, das geht nicht im Bestand und das habe ich ja letztens schon mal angesprochen in der Folge. Das geht alles, ist gar kein Problem. Norwegen ist Spitzenreiter global. Warte, ich gucke noch eben schnell nach. Ich hatte gerade hier eine Seite offen, was die Wärmepumpen angeht. Und dann kommt Dänemark und Finnland. Also das ist alles völlig unkritisch und die haben natürlich nochmal ein ganz anderes Klima. Moment, hier ist die Seite, genau. Norwegen ist auf Platz 1 mit knapp 30.000 Wärmepumpen auf 100.000 Einwohner. Finnland auf Platz 2, Schweden auf 3, Estland auf 4, Dänemark auf 5. Was jetzt also Wärmepumpen pro Einwohner. Platz 6 Frankreich, witzigerweise, aber gut, die haben halt viel Kernenergiestrom, den sie da reinblasen können. Das heißt also, technologisch ist das easy peasy, alles kein Problem. Wir können uns voll mit der mit der Wärmepumpe wärmetechnisch versorgen. Und auch die Norweger haben nicht ein bisschen besser gedämmte Häuser als wir hier in Deutschland. Ich kann jedem nur mal empfehlen, nach Großbritannien zu gehen und jetzt nicht, du lachst, weil du es wahrscheinlich auch kennst, ne?
Ja,
also
ja,
Zweifachverglasung ist da schon modern an manchen Stellen.
Ja, also wenn man als Touristin ist, ist das sehr romantisch. Ja,
das ist ganz schön.
Wenn man es mit einem Energieeffizienzblick betrachtet, ist es ein Desaster.
Ja. Das ist eine Katastrophe dort. Klar, wenn jetzt in London, Downtown oder irgendwie da im Finanzdistrikt unterwegs bist, da ist alles modern, schick, neu. Aber das Gros der Gebäude in Großbritannien ist also weit weg von dem Standard, den wir hier in Deutschland haben, auch wenn auch der alt ist. Aber wir sind relativ weit weg, was jetzt diese Wärmepumpenzahl pro 100.000 Einwohner angeht. Wir sind bei knapp 2.000 Wärmepumpen auf 100.000. Also das ist nicht so gut. Und auch da bin ich nochmal gespannt. Es ist ja nicht so, dass jetzt ab 2024 nur noch Wärmepumpen erlaubt sind und alles Alte raus muss. Auch das ist ja eine Transformation, der sich jetzt über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte ziehen wird, bis wir diesen Wechsel dann geschafft haben. Also von daher, auch da glaube ich, ist der pragmatische, ruhige Blick, kann nicht schaden in dem Moment.
Absolut, aber ich will dir abschließend noch ein anderes Beispiel nennen, was gerade passiert. Ich habe mich vorgestern mit einer Hausverwalterin unterhalten und wir haben dann so ein bisschen geplauscht auch, nachdem so das Geschäft erledigt war. Und da hat die gesagt, Christian, es ist gerade ein völliges Chaos. Im Prinzip jede Hausgemeinschaft von Mehrfamilienhäusern, die sie da in ihrem Verwalterportfolio hat, beschäftigt sich gerade mit dem Gedanken zu beschließen, sofort, noch vor irgendwelchen Jahreswechseln, was ja technisch gar nicht möglich ist, Gas- und Ölheizungen nochmal zu erneuern, um dann von so einer Art Bestandsschutz profitieren zu können. Da werden hektische Entscheidungen getroffen, da werden Millionen ausgegeben. Und ich komme nochmal drauf zurück, weil halt einfach keine gute Politikkommunikation stattfindet. Ja. Weil da einfach Sachen auf den Markt geknallt werden, die den Leuten Angst machen. Das ist ja, was wir sehen, ist Angst.
Ja, ja, genau, das ist eine Reaktion auf Unsicherheit.
Ja, mir schwimmen Fälle davon. Also machen die Leute irgendwas. Und das ist doch keine gute Politik. Egal, welche Farbe das macht, man muss die Leute doch abholen und mit denen gemeinsam oder ihnen das Gefühl geben, gemeinsam als Gesellschaft Lösungen für Probleme zu suchen. Und nicht irgendwelche Schlagzeilen auf den Tisch hauen, die zu Übersprungshandlungen führen. Die WEG-Entscheidungen sind aus meiner Sicht Übersprungshandlungen und der Fiesmann-Verkauf wird zu einer Übersprungshandlung stilisiert. In Klammern, wir beide haben ja schon besprochen, das war es wahrscheinlich gar nicht. Aber das ist, was die Leute wahrnehmen und wie diskutiert wird. Und das alles trägt ja nicht zu einer Entspannung der Gemüter bei. Das alles bauscht sich ja noch mehr auf und die Leute schimpfen, an jedem Stammtisch wird drüber geredet. Und das ist eigentlich das Problem, was wir haben, glaube ich.
Sehe ich genauso. Also ich glaube auch da, wenn da eine wesentlich bessere, sachliche Kommunikation stattfinden würde, also man dass die sozialen Medien da gerne mal freidrehen, ist halt wie es ist. Auch da muss man mal fünf gerade sein lassen und nicht auf jeden Kommentar von irgendwelchen dahergelaufenen reagieren, die da ihre Meinung pupen. Aber wie du sagtest, also die Kommunikation, also erstmal eine vernünftige Lösung finden, denn das mit diesem 2024 ist ja alles erstmal eine Idee. Da ist ja noch kein Gesetz geschrieben, es ist noch nicht besprochen worden in größerem Rahmen. Es ist föderal in den Bundesländern noch gar nicht diskutiert. Also wir sind ja noch ganz weit weg von einer Einigung. Mhm. Aber dennoch, man muss den Menschen, glaube ich, erklären, also wie ist jetzt so ein Prozess, das ist, wie man das gut aufbereitet, weiß ich nicht. Aber dass man erklärt, so, das ist unser Ziel. Das oberste Ziel ist der Klimaschutz. Auch da gibt's jetzt ja immer wieder Stimmen, die sagen, komm, warum sollen wir das machen und lass erstmal die anderen und so weiter. Wenn wir da vorangehen mit gutem Beispiel als Industrienation, kann man, glaube ich, auch viel profitieren und Wirtschaftskraft fördern. Aber ich muss es gut erklären, ich muss Ängste nehmen und nicht aus Gedankenlosigkeit, ich glaube, das ist es eigentlich viel mehr, Ängste schüren. Das führt halt zu Unwohlsein, zu Angst, zu Übersprungshandlungen, also und zwar auf allen Ebenen, also ne, sowohl die Verbraucher, Bürgerinnen, Bürger, als auch natürlich auf Unternehmerseite. Ich hatte jetzt heute auch noch einen Termin, bei dem die Frage war, in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden, ja, was machen wir jetzt? Müssen wir heute noch eine Wärmepumpe kaufen? Geht das überhaupt? Oder kaufen wir lieber schneller eine Gasheizung? Und diese Unsicherheit, die keiner beantworten kann, die auch ich jetzt nicht so beantworten kann, ich sagen kann, das ist die richtige Entscheidung, das ist die falsche Entscheidung. Und als Klimamensch sage ich natürlich bloß keine fossile Heizung. Aber der pragmatische Ansatz muss sein, Gasheizung vielleicht doch, weil in so einem speziellen Fall alte Gebäude, denkmalgeschützt, Wärmepumpe schwierig. Mhm. Weil sie dafür, für diesen speziellen Fall nicht geeignet ist, das meiste andere geht. Aber dass diese Unsicherheit und dann die Dinge zu erklären, unabhängig davon, dass man ja weder die Handwerker und das oder Personal bekommt, die die Dinger einbaut und auch, dass wir die Dinger mit bezahlen können. Das kommt alles dazu. Also ich glaube, da hilft auch da nochmal durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, so, jetzt warten wir erstmal ab, was kommt und dann wird sich das alles zusammenruckeln und dann treffen wir eine fundierte Entscheidung und keine spontane Bauchentscheidung, die doppelt kostet.
Ja.
Ich glaube, da geht's hin. Ich denke, Christian, wir haben jetzt das Thema Fissmann, Wärmepumpen soweit beleuchtet. Da könnte man, glaube ich, noch ewig und drei Tage, wobei irgendwann drehen wir uns im Kreis.
Na klar.
Von daher denke ich, haben wir es hier soweit mal beleuchtet. Ich denke, einen ganz interessanten Einblick mal gegeben, wie das funktioniert mit solchen Transaktionen. Denn auch das kennt man ja normalerweise nicht, wenn man in dieser Welt nicht unterwegs war. Und ja, ich glaube, dann sind wir durch für diese Sendung. Ich bedanke mich wieder fürs Mitmachen, fürs Gespräch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, Christian.
Jawohl. Danke an dich, danke an die Zuhörer fürs Einschalten und bis bald.
Tschüss. Genau. Christian, bis dann. Ciao. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso eigentlich bei Windparks sich manche Windräder nicht drehen, obwohl der Wind weht. Was das für technische Ursachen hat oder welche Gründe dafür sprechen, dass man Windräder abschalten muss, obwohl der Wind weht, das werden wir uns dann nächste Woche mal genauer ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.